ihr Lieben, und willkommen zurück bei Track 26. Wir haben ein Problem, um nicht zu sagen ein Dilemma, ein Stachelschwein-Dilemma. Denn ihr hört Folge 4 zu Folge 4 von Neon Genesis Evangelion, Hedgehog's Dilemma. Shinji, haltet euch fest, läuft weg. Und jetzt? Ich bin Mario und hoffentlich nicht weggelaufen ist Christiane. Bist du da?
Ich bin da, hallo Mario.
Hi. Ich habe ja schon beim letzten Mal ein bisschen angeteased, dass das hier eine meiner Lieblingsfolgen ist und eine ganz, ganz wichtige. Wie hast du sie empfunden, so overall, bei deinem x-ten Rewatch jetzt?
Also ich glaube, das war bisher immer so eine Folge, die so unter ferner liefen. Ja, das gibt's auch und da passiert nicht so viel, aber wir kriegen ein bisschen mehr von Shinji mit. So habe ich das bisher immer empfunden. Und jetzt, wo ich das Ganze nochmal, wie bei den bisherigen Folgen auch, mit viel mehr Konzentration und viel mehr Interpretationsfähigkeit und so geguckt habe, habe ich wieder gemerkt, okay, da steckt noch ein bisschen mehr drin. Und das verrät uns ganz, ganz viel über die Beziehung von Misato und Shinji.
Ja, ich würde auch sagen, hier sind ein paar ganz wichtige Schlüsselszenen drin. Würde sogar sagen, es gibt eine Szene, die fast der Schlüssel ist zu der ganzen Serie, aber da freue ich mich dann schon drauf, wenn wir hinkommen. Japanischer Titel lautet übrigens nicht Hedgehog's Dilemma, sondern Regen nach dem Weglaufen. Nicht Regen nach dem Weglaufen, weil es regnet ja zu Anfang der Folge. Die japanischen Titel sind manchmal so ein bisschen aufgeteilt in ein Wort und dann noch ein Begriff. Und beim letzten Mal war es auch nicht wirklich das nicht klingelnde Telefon, sondern nicht klingelnd Telefon. So getrennt mit dem Komma. Und hier ist es Regen nach dem Weglaufen oder wenn man ganz doll interpretieren will, der Regen, vor dem man wegläuft oder vor dem ich weglaufe. Japanische Lyrik ist ja immer so interpretierbar, weil ja ganz oft Subjekt weggelassen wird. Das ist sowieso Schrödinger, Schrödingers Katze. Weißt du, so ja. Auch bei Haikus ist das ganz schwer. So Sachen sind so in der Luft und nicht greifbar in japanischer Lyrik und dann musst du sie bei der Übersetzung aber festnageln auf eine Sache, weil wir hier Subjekt und Prädikat und das alles brauchen.
Ja.
Der deutsche Titel lautet das Stachelschwein-Dilemma. Die Folge lief zum ersten Mal am 25. Oktober 1995 auf TV Tokio. Sie wurde geschrieben von Akio Satsukawa. Der hat die letzte Folge geschrieben und auch die beiden nächsten, also Reihe 1 und 2. Unser erster Showdown, den wir dann haben, mehr oder weniger. Und Regie führte für diese Episode Tsuyoshi Kaga, der ein ganz komisches Tier ist, muss ich sagen. Der hat nach Evangelion nichts mehr gemacht. Das war hier sein letztes Projekt und hat auch sonst nicht so viel gemacht, außer eine Serie namens Das Geheimnis von Daddy Langbein und die singende Familie Trapp. Mhm. Und ich weiß überhaupt nicht, ob der gestorben ist danach oder ob er den Beruf gewechselt hat. Auf jeden Fall 95 Evangelion war sein letztes Regieprojekt. Hier sind aber so viele Anuismen drin, dass man hier auf jeden Fall seinen Einfluss auch stark merkt. Dann komme ich natürlich wieder zu meinem Opening Fact. Diesmal einfach zum Titel. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon erwähnt hatten, aber wenn der Titel eingeblendet wird, sehen wir natürlich eine ganze Menge Kanji mit dann den sehr stilisierten Evangelion-Katakana-Silbenschriften. Aber die Kanji sind nicht Neon Genesis, sondern Shinseki und das heißt Neues Jahrhundert. Und Evangelion ist genau das gleiche wie ein Evangelium. Wissen wir, glaube ich, alle, dass das frohe Botschaft bedeutet, diese Kapitel der Bibel. Und die frohe Botschaft des neuen Jahrhunderts könnte man das also übersetzen. Ursprünglich sollte die Serie aber, wenn es nach Anno gegangen wäre, Alcyon heißen, also mit einem C. Und das hat ihm dann ausgeredet der Yoshiyuki Sadamoto, der Charakterdesigner ist und der auch den Manga gezeichnet hat. Also die Manga-Adaption, die später gemacht wurde. Die wir hier nicht lesen in diesem Haushalt. Wie ich ja schon öfter erwähnt habe. Ich bin kein Fan von dem Manga. Hast du den mal gelesen?
Ich habe den angefangen zu lesen damals, vor etlichen Jahren. Und ich habe mir den jetzt nochmal neu gekauft und will den auch nochmal lesen. Und vielleicht, ich habe den relativ positiv in Erinnerung. Und vielleicht bin ich aber auch nur nicht an die Stelle gekommen, die dir offenbar nicht so gefallen hat. Oder wir können das ja auch nochmal in einer Extra-Folge beleuchten.
Was auf jeden Fall, wenn du ihn gelesen hast, machen wir eine Extra-Folge zum Manga. Das finde ich spannend, weil, oh, gab es da viele Haare rauf Momente. Nicht nur einen.
Okay.
Mal ganz abgesehen davon, dass Evangelion ja so audiovisuell ist für mich auch. Und aber der hat sich da auch, was einige Storybeats und Charaktere angeht, aus dem Fenster gelehnt. Das Beste am Manga sind wirklich die Zwischenkapitelklappen, die sehr, sehr schön gezeichnet sind. Aber ja, wie dem auch sei.
Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was der Unterschied zwischen Kanji und Katakana ist?
Kanji sind die aus dem chinesischen Schriftsystem entnommenen komplizierten Schriftzeichen mit ganz vielen Strichen, wo ein Zeichen jeweils ein Wort bedeutet und
Aha.
die dann in Kombination zusammen auch abstrakte Sachen bedeuten können. Und Katakana und Hiragana, das sind die beiden Silbenschriften, die japanischen, die später in Japan entwickelt worden sind, denen man so ein Silbenalphabet hat. Und die beiden existieren parallel und in Kombination mit den Kanji, weil die ganzen Suffixe und das ganze Flektieren am Ende eines Verbes, das wird dann wieder mit Silbenschrift gemacht, aber als für Nomen und Namen und den Grundstamm von Verben und all sowas werden die chinesischen Kanji benutzt.
Ah ja, okay.
Ja, sollen wir einsteigen mit der Folge?
Ja, gerne.
Wir fangen an, wie der Serientitel, wie der Episodentitel uns verrät, mit ganz viel Regen. Und Misato ist wieder mal total verpennt. Nicht, weil sie Spätschicht hatte, weil es sieht so aus, als wenn sie eher einen getrunken hat.
Ich finde es ganz lustig, dass sie einen Nervwecker hat.
Ja, aber genau, Rizko hat ja auch Nerv-Aschenbecher.
Ja.
Also Nerv macht sehr viel Merch, den es wahrscheinlich auch in Real Life gibt. Ich hätte auch gerne Nerv-Aschenbecher. Ja, Misato fragt sich nach dem Events aus der letzten Folge, ob Shinji wieder schwänzen wird. Ist wohl offenbar eine 5 Tage lang nicht in die Schule gegangen, was jetzt nicht so viel ist, finde ich, nach dem, was passiert ist, aber okay. Erziehung ist halt wichtig oder Pädagogik und Schule und all sowas. Wir sind ja hier immer noch in Japan. Und haben wir schon mal Shinjis Schild erwähnt?
Am Rande, glaube ich. Du kannst das gerne noch mal näher
Ja,
erläutern.
es steht da halt Shinchans Zimmer auf seinem herzförmigen Schild an seinem Zimmer. Und das finde ich immer ganz lustig, weil Shinchan bedeutet ja auch, also mit Shinchan assoziiert man im Anime-Bereich ja diesen Frechdachs, diesen krude gezeichneten Comic-Charakter. Und ja, das ist aber gar nicht so unüblich, dass man Namen so abkürzt. So Misato nennt ja Rizko auch manchmal Rikchan oder so.
Ja, ich finde das ganz charmant, dass das so gezeigt wird, weil das zeigt, dass er das garantiert nicht selber gemacht hat. Also
Ja.
ich nehme mal an, dass Misato das für ihn gemacht hat und das impliziert ja, dass da offenbar auf dem schriftlichen Kommunikationswege die beiden schon irgendwie oder es ihnen leichter fällt, so eine intimere Basis zu etablieren. Oder?
Da tust du jetzt eine Menge rein, ich weiß nicht. Ich stelle mir Misato vor, wie sie da noch betrunken nach ihrem Junkenpon-Spiel saß und Shinji noch schnell so ein Ding gemalt hat mit einem Herzchen drauf und einer niedlichen Bezeichnung. Als
Ja gut,
sie
aber wenn man es,
ausgeknobelt haben, wer den Plan macht,
aber wenn
den
man es nicht ernst
Küchenplan.
nehmen würde, dann hätte man es ja auch wieder abnehmen können.
Ja.
Naja, egal.
Dann bekommt sie Besuch von Toji und Kensuke. Hier finde ich, bei der Szene ist es interessant, auch mal darauf zu achten, was ich letztes Mal meinte mit den Anreden. Wer wen anredet mit Vor- oder Nachnamen und mit welcher Endung. Weil Shinji nennt Misato ja Misato-san. Sie sagt zu ihm Shinji-kun. Also diese Endung für, diese informelle Endung für Jung. Toji und Ken nennen Shinji Ikari-kun. Oder als sie über ihn reden zumindest. Ansonsten sagen sie einfach, hey Ikari, wie wir hier auch, hey Schulz, so auf dem Schulhof oder das sagen würden. Und Misato sagt aber, nachdem die beiden sich vorgestellt haben, Aida-kun und Suzuhara-kun. Also sie benutzt zwar immer noch Kun, aber deren Nachnamen in dieser Szene. Niedlich ist auch dann, dass Toji Ken ständig ins Wort fällt, wie so ein altes Ehepaar. Und die beiden sind auch so ein bisschen, ja, sofort verliebt in Misato, wie sich das gehört.
Total.
Und sie muss sich hier schnell eine Lüge ausdenken. Ja, wo ist er? Er ist im Nervtrainingszentrum. Ja, klar.
Deswegen ist sie auch zur Tür gerannt und hat Shinji gerufen, als die beiden da standen. Also es hätte denen
Ja,
schon auffallen
stimmt.
müssen, dass es irgendwie nicht so richtig passt.
Ja. Sie
Ich.
kann aber gut schauspielen. Sofort.
Ja.
Hey, ist ja schön, euch kennenzulernen.
Ja.
Obwohl sie total enttäuscht ist gerade.
Das stimmt. Ich habe im Internet gelesen, dass Toji, ich kann das ja nicht so richtig erkennen, weil ich Japanisch nicht spreche, dass er aber, wenn er mit Misato spricht, darauf achtet, akzentfrei zu sprechen. Ist das korrekt?
Oh ja, hier ist er ja auch total steif.
Ja.
Er fällt Kenya total steif immer so überkorrekt richtig ins Wort, weil er immer noch ein schlechtes Gewissen hat natürlich und einen guten Eindruck machen möchte und all sowas, ja. Ja, die beiden haben Hausaufgaben für Shinji oder die Unterrichtsmaterialien, Porinto, also Prints, sagen sie wenn man hinhört. Und das Lustige ist, wenn die Tür später wieder zugeht, der Begriff, den Toji benutzt für, hey, das ist ja ein Babe oder was für eine schöne Frau, das ist Beppin-san. Ich weiß allerdings nicht, wie anzüglich das ist oder wie höflich das ist. Ich weiß aber, dass es vor ein paar Jahren eine normale, schnulzige Dorama-Fernsehdramaserie in Japan gab, die so hieß. Von daher, so schlimm kann es, glaube ich, nicht sein. Misato hat in dieser Folge zwei der besten Stellen, die so viel besser sind, Synchronsprecherin-mäßig, als 99% von allem, was man in Anime sonst hört. Und ich finde, die erste von zwei Stellen, die so gut sind, ist ihre Line-Delivery hier, wenn sie die Tür zumacht und erst ihren Ausraster hat mit Shinji no Baka! Und dann dieses traurige Baka noch hinterher schiebt. Das ist so gut.
Ja, da merkt man halt total, dass sie nicht nur sauer ist, sondern auch irgendwie total enttäuscht und traurig und dass da viel, viel mehr Emotionalität mitschwingt.
Ja.
Ja.
Und vor allen Dingen in Betracht dessen, was wir noch später erfahren, dass sie ja schon so eine anstrengende Szene mit ihm hatte. So ein Streit, ihren ersten Streit sozusagen.
Ich wollte eigentlich noch mal zurückkommen auf die Szene zuvor, weil wir sehen ja Shinjis Zimmer, was total verlassen ist. Also mit total verlassen meine ich total. Der hat alles picobello aufgeräumt, da ist kein Staubkorn mehr, was irgendwie auf ihn hinweist, außer der Brief, den er geschrieben hat, den er ja, wie ich herausgefunden habe, mit Katsuragi Misato-sama beschrieben hat, was offenbar noch mal ein bisschen förmlicher ist.
Steht das so auf dem Brief?
Das habe ich so gelesen im Internet. Ich kann es nicht identifizieren, ob es wirklich da steht.
Okay.
Aber ich finde das halt auch bezeichnend, wie er sein Zimmer hinterlässt, weil das kann ich total gut nachvollziehen. Wenn man sich selbst so wahrnimmt, dass man irgendwie das Gefühl hat, alles, was ich irgendwie an Interaktion mit anderen Leuten habe, die irgendwie was für mich tun, die mir irgendwelche Gefallen tun, dann ist das ein zur Last fallen. Und das hat er ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass er irgendwie anderen Leuten nicht zur Last fallen wird. Und das zeigt halt dieses Verhalten auch noch mal so schön, dass er jetzt, wo er weg ist, wirklich Misato bloß keine zusätzliche Arbeit machen will, indem er das Zimmer wirklich picobello hinterlässt. Und er muss an der Stelle einfach noch lernen, dass ja normale zwischenmenschliche Interaktion und Mitbewohner sein nichts mit ich falle der Person zur Last zu tun hat, sondern einfach zu einer Beziehung dazugehört.
Und wir können, glaube ich, aber auch vermuten, dass das vorher nicht anders war. Er hat vorher ja überhaupt keinen persönlichen Touch ins Zimmer gepackt. Und wie du eben schon gut detektivmäßig rausgearbeitet hast, das Schild ist auch nicht von ihm garantiert. Also ja, er wollte sich da, als wenn er überhaupt nicht existiert in diesem Raum.
Genau. Ja, wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf, weil ich finde, das zieht sich so durch diese Folge durch, weil diese Folge spielt überwiegend an sogenannten Nichtorten. Das ist dir bestimmt ein Begriff, oder?
Erklär mal.
Das ist ein Konzept des französischen Anthropologen Marc Auger und der sagt, dass Nichtorte ja definiert sind durch den Mangel an etwas und zwar durch den Mangel an Identität, an Geschichte, an Individualität, an Relationen und die zeichnen sich aus durch eine kommunikative Verwahrlosung und das sind zum Beispiel Orte in urbanen und suburbanen Räumen wie Einkaufszentren, Autobahnen, Bahnhöfe und Flughäfen, Züge und all solche Orte und die haben hier in dieser Folge natürlich eine besondere Bewandtnis. Und er sagt, das sind halt Orte der Anonymität, der Entwurzelung und der Einsamkeit. Und selbst Shinjis Zimmer, was ja eigentlich ein Wohnraum ist, wird zu einem Nichtort, so wie er den hinterlässt, weil er halt alles entfernt, was irgendwie auf seine Identität hinweisen könnte. Und wie du gesagt hast, hatte dieses Zimmer ja auch vorher nicht wirklich seine Identität. Und am Ende der Folge sehen wir dann aber, dass er auf dem Weg ist, aus diesem Nichtort wieder ein richtiges Zuhause zu machen.
Ich habe mir auch mal angeguckt, weil als nächstes sehen wir ja, wie Shinji ziemlich ziellos durch Neo-Tokyo fährt, mit Bahn, mit dem Bus, mit der Ringbahn. Ich habe mal darauf geachtet, was die Ansage sagt, wo er da überall rumfährt. Also Nagao Toge, das ist so am Fuße des Fujisan. Das ist ja alles um Hakone rum, wo Neo-Tokyo 3 liegt, was ja nicht bei Tokio ist, wie wir in der ersten Folge gesagt haben, sondern eher so in der Nähe vom Fujisan, den wir hier auch fälschlicherweise ab und zu Fujiyama immer noch nennen, glaube ich. Aber ich glaube, mittlerweile haben alle Leute mitbekommen, dass das eine Falschlesung von dem Kanji ist, weil wenn das Kanji alleine steht, dann darf man Yama sagen, was Berg bedeutet, aber wenn es zusammen mit was anderem steht, dann ist es eine andere Lesung, dann ist es San, dann ist es Fujisan. Und so heißt der Berg einfach auch. Ja, da fährt er rum mit auch so einer Art Ringbahn, die ganze Zeit mit gesenktem Kopf, hört immer wieder Track 25 und 26 auf seinem Weglauf Walkman, der schon auch Weglaufen symbolisiert. Also wenn er symbolisch oder in sich selbst wegläuft, dann ist dieses Gerät ja die Art des Transports für ihn. Und das hier ist jetzt doppeltes Weglaufen. Also er läuft buchstäblich weg und mit seinem kleinen Ich vergrabe mich in mir selbst gerät mit gesenktem Kopf und bekommt gar nicht mit, was um ihn herum geschieht. Die Leute erscheinen im Bild und sind wieder weg wie Geister und die könnten genauso gut nicht da sein. Und dann gibt es auch ein ganz tolles Bild am Ende der Szene, wenn der Tunnel kommt und er so komplett in der Dunkelheit versenkt und dann hörst du trotzdem immer noch das Klicken von seinem S-Dat-Player. Das ist so gut gemacht mit dem Sound hier wieder. Und am Ende dieser Szene landet er erstmal am Togendai Station, an der Togendai Station. Das ist am Ashi-See, so ein bisschen südlicher weiter vom Fujisan. Und ist dann, glaube ich, mitten in Tokio 3 irgendwo. Irgendwo in so einem, ich würde sagen, Shinjuku-artigen Bezirk, weil die Leute versuchen da ja andere Leute anzuwerben für irgendwelche Unterhaltungs- und Glücksspielsachen. Und später sehen wir auch so Schilder für Pachinko-Glücksspielmaschinen und Karaoke und also was. Aber hier ist die Szene jetzt. Hier ist die Szene, die ich würde sagen, eine nicht nur der wichtigsten Szene in dieser Folge ist, sondern mit in der ganzen Serie. Weil sie so viel sagt über das, was dem Macher hier wichtig ist und auch so viel darüber, wie wir die Serie sehen sollen. Shinji ist im Kino, in einem relativ leeren Kino. Und guckt sich mehr oder weniger Second Impact the Movie an. Und vor ihm, direkt vor seiner Nase, spielt sich irgendwie so ein mega krasses Science-Fiction-Apokalypse-Spektakel ab. Und er ist komplett uninteressiert. Er hat die gleichen glasigen Augen, wie als Lizko ihn letzte Folge programmiert hat. Das, was sie ihm aber seine Aufmerksamkeit abverlangt, ist ein junges Paar, das ein paar Reihen vor ihm rummacht. Und da guckt er auf einmal hin. Und ich finde, das hier ist so, so krass wichtig. Das sagt ja eigentlich alles, was du über die Serie wissen musst. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Und anders als bei anderen Serien, wie nehmen wir jetzt nochmal Twin Peaks, wo die Hauptfigur hier Agent Cooper so der Zuschauer-Insert-Charakter ist und der Regisseur als eigener Charakter einen eigenen Charakter hat. Director Gordon Cole, also der Director spielt einen Director vom FBI, aber haha. Würde ich behaupten, Shinji steht sowohl für das Publikum, also das Zielpublikum auch, als auch für Anno selbst, den Macher. Was später, wenn wir noch mal auf die Metaphorik von was es bedeutet, Eva zu steuern kommt, sich noch mal verschärft. Aber deswegen finde ich, ist das so vielsagend auch. Also zum einen, wie wir Eva sehen sollen, nämlich, dass wir die auf diese menschlichen Sachen, dass die wichtig sind und nicht das Sci-Fi-Spektakel, was sich vor uns abspielt. Und es sagt ja, was der Macher für wichtig erhält und wie wir die Serie, was wir an dieser Serie mitnehmen sollen.
Ja, krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber du hast natürlich völlig recht. Wie würdest du denn seine emotionale Reaktion an der Stelle deuten?
Ich glaube, früher habe ich, weiß ich nicht, fand ich Shinji da einfach so ein bisschen pervy und horny auch, dass er so sofort so ein bisschen so ein Voyeur auch ist in dieser Szene. Aber so mit dem Overall Theme von der Serie geht es natürlich darum, dass er total fasziniert ist davon, dass zwei Menschen so mit so einer Leichtigkeit auch zusammen sein können, ohne sich weh zu tun. Also dass die einfach miteinander eine schöne Zeit haben und vollkommen unbeschwert. Und das fasziniert ihn natürlich.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich interpretiere da auch viel Neid rein, also ähnlich wie du das
Ja,
gerade
ganz
beschrieben hast.
klar.
Das mit dieser Pervy-Interpretation, da würde ich sagen, naja, das widerspricht sich aber damit, dass er dann den Raum verlässt. Also das hat eher sowas von, er ist auch ein bisschen angewidert. Also er ist ein bisschen prüde, so. So kommt er auf jeden Fall rüber. Und dass das noch eine Rolle spielt, das lernen wir ja auch später noch, dass er ja vor körperlicher Annäherung fast noch mehr zurückschreckt als vor ja geistiger, mentaler Annäherung.
Wobei, wenn er, wir sehen ihn ja in der nächsten Szene dann neben dem Automaten und den Toiletten schlafen. Wenn er da hingegangen ist, wenn er dann, nachdem er das gesehen hat, auf Toilette gegangen ist, dann.
Okay, ja, gut, so weit habe ich noch nicht gedacht.
Als würden wir Shinji sowas machen sehen in Evangelion.
Nein.
Als würden wir Shinji jemals sowas machen sehen. Eieiei. Dann kommt der nächste Morgen mit wunderschönen Bildern, eigentlich in einem komplett roten Himmel und die Zikaden, die mit dem Morgen wiederkommen. Aber die Außenwelt und die Welt, wie sie dann gezeigt und von Licht durchflutet wird, wird wie ein Monster dargestellt, vor dem Shinji auch wieder weglaufen muss, indem er sich die Ohren zuhält, weil er in der Szene halt gerade nicht seinen Walkman drin hat. Am nächsten Morgen checkt Misato dann nochmal, ob Shinji nicht vielleicht von allein wieder zurückgekommen ist. Ist aber nicht. Es gibt dann noch ein zweites Bakka von Misato. Und Shinji kommt dann mit der sogenannten Hakone-Tosan-Linie, die auch in Wirklichkeit eine Zuglinie ist in Japan, die da durch die ganzen Berg-Waldregionen da fährt. Kommt er an eine Stelle, wo er auch Tokio 3 überblicken kann. Ich habe mich an der Stelle gefragt, ob das vielleicht die gleiche Stelle ist, wo Misato mit ihm in Folge 2 war. Habe dann nochmal nachgeschaut, aber das ist viel näher dran. Also
Okay.
hier sind wir viel weiter weg und hier hat er einen viel weiteren Blick und hat ja auch überhaupt keine Großstadtgeräusche mehr. Du hörst ja nur noch den Wind der Berge.
Er sitzt da ja irgendwann an so einer Klippe und guckt sich irgendwie die Gegend an. Und das soll wohl einen Ort darstellen, den es wirklich gibt. Das konnte ich jetzt nicht verifizieren, das habe ich gelesen. Und das ist wohl ein Ort, an dem häufig Suizide begangen werden. Aber wir sehen ja, dass er nicht runterspringt. Er sitzt einfach da und lässt die Situation auf sich wirken. Und Hideaki Anno hat in einem Interview auch gesagt, dass er Shinji für so eine von sich selbst nicht überzeugte Person hält, dass er damit eben zeigen wollte, dass er nicht mal in der Lage ist, Suizid zu begehen. Wahrscheinlich, weil er so wieder den Leuten zur Last fallen würde, die sich dann um ihn irgendwie kümmern müssten. Finde ich auch sehr bedeutsam.
Aber er bezeichnet sich ja noch auf mehrfache Weise später in der Folge auch als Feigling. Das heißt,
Ja.
vielleicht hatte er das vor und so würde ich das hier interpretieren sogar. Ja, wie gesagt, das ist ja auch echt eine echte Gegend, die es gibt, nur dass da halt nicht diese Megametropole daneben ist. Im Hauptquartier bekommen wir dann mit, wie Rei gescannt wird und Misato redet mit Ritsuko darüber, dass sie nur 14-Jährige benutzen können, was ja nicht ganz uninteressant ist, weil es ist ja auch zufällig 14, also 15 Jahre her, aber zu der Zeit müssen ja die Kinder gezeugt worden sein, wo der Second Impact passiert ist, 99. Und sie unterhalten sich darüber, dass Shinji vielleicht nicht zurückkommen wird, weil nach dem letzten Kampf hatten Misato und er noch eine kleine Unterhaltung bezüglich seiner Befehlsverweigerung, weil er sollte ja beim Kampf gegen den vierten Engel sich eigentlich zurückziehen und hat dann seinen Ausraster gehabt. Und er ist sich, ja, das ist hier interessant, weil Shinji weiß schon um seine Position, dass er der Einzige ist, der das machen kann, dass die ihn irgendwie brauchen. Er will aber nur seinen Vater beeindrucken oder beziehungsweise hat nur so Ehrfurcht vor ihm, dass er sagt so, ja, ich mach's schon und macht dir keine Sorgen, ich lasse euch schon nicht alleine damit, aber inwiefern hat er das hier schon so als seine Existenzberechtigung verinnerlicht, was ja später noch ganz oft die Krux ist hieran?
Ja,
Was glaubst du?
ich finde erstmal, dass Shinji sich in der Situation ziemlich out of character anfühlt. Also der ist ja ziemlich merkwürdig drauf und reagiert fast schon ein bisschen schnippisch. Man könnte sagen, der reagiert wie so ein normaler Teenager eigentlich.
Aber ich glaube, er ist auch auf so einem kleinen Hoch, weil er hat ja. Er hat immer noch seinen Plugsuit an. Das heißt, es
Ja.
muss direkt nach dem Kampf gewesen sein.
Ja, genau.
Das heißt, er hat gerade einen Ausraster gehabt, danach geweint und jetzt muss er, und dann kann man sich schon vorstellen, dass er dann ganz recht entspannt ist eigentlich danach, ne? Weil.
Ja, also ja, klar, er kann sich das irgendwie auch leisten. Er sagt ja auch mal, wir haben doch
Ja.
gewonnen, der Rest ist ja egal. Aber dann
Richtig, so
geht's.
ausgeglichen sehen wir ihn selten nur noch.
Ja, aber das ist ja keine wirklich entspannte Ausgeglichenheit, die aus einem, selbst herauskommt, was irgendwie mit sich im Reinen ist, sondern er sagt, ja, naja, wenn ich getötet werde, ist ja auch egal. Also im
Ja.
nächsten Satz merkt man halt sofort wieder, okay, sein Selbstbewusstsein hat sich trotzdem dadurch noch nicht geändert.
Ja, fragt sich dann, wie ernst dieser Todeswunsch ist oder wie. Also mit seiner Suizidpilgerfahrt, glaube ich, haben wir schon hier so einen, den Nagel auf den Kopf getroffen, ist halt die Frage, wie ernst er das meint. Weil wir sehen ja später auch noch Situationen in anderen Folgen, wo er schon dann sich wünscht, weiterzuleben. Aber Leute sind, was das angeht, ja sowieso nicht konsistent auch.
Ja, klar. Ich glaube auch, dass er ehrlich gesagt ein bisschen mit Misato spielen will. Also ich glaube, er unternimmt diesen Ausflug auch, um zu gucken, ist die denn jemand, der sich trotzdem irgendwie Sorgen um mich macht oder wird ihr das völlig egal sein?
Ja, er testet so seine Grenzen auch aus, wie das
Ja,
Teenager machen, ne? Womit
genau.
er durchkommen kann hier.
Genau.
Als nächstes sehen wir eine weitere göttliche Drehbuch-Schicksalsführung. Denn obwohl sie irgendwo außerhalb der Stadt sind, treffen Kensuke und Shinji aufeinander. Kensuke spielt Krieg, spielt ganz alleine Militär. Und ich finde, es ist ein nettes Detail. Shinji fragt ihn doch am Ende der Szene, trainierst du für einen Guerillakrieg? Und er so, nö, nur so. Also im Grunde wird hier gefragt, hat hier dein Nerd-Kram, ist das irgendwie nützlich? Hat das irgendeinen Zweck? Und die Antwort auf das ist, nee, das ist total frivol hier. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also, dass Anno ein gespaltenes Verhältnis zum Nerdtum und zu Otakus hat und zu Leuten, die im Grunde genauso sind wie er, merkt man hier sehr deutlich. Und auch, dass in dieser Folge ja wir früher in den Szenen haben wir immer so, uns wurde der Triumph vorenthalten. Und hier schreiten wir um vom Eskapismus zum, ja, Konfrontismus, sagt man. Erfinden wir das einfach mal. Konfrontismus ist jetzt ein Ding. Nee, es ist aber eine schöne Szene, weil Ken muss mal wieder die Ehefrau von Toji spielen und hier seine emotionale Hausarbeit machen, indem er Shinji sagt, was Toji ihm nicht sagen konnte, wie leid es ihm tut, was passiert ist, dass er ihn geschlagen hat. Und wir merken aber auch, dass Toji der sensiblere von den beiden ist und Kensuke eigentlich so der härtere Hund im Inneren, denn für ihn ist, ja, schöne Frau, mit der wohnen und Roboter steuern, für den wäre das das Größte. Kensuke ist auch so ein bisschen so dieser Proto-Nerd, den Anno auch so ein bisschen als sein problematisches Publikum versteht. Und Shinji sagt dann den schönen Satz, ja, nee, mach das lieber nicht, sonst macht sich deine Mama Sorgen. Ich finde das hier nicht so schön übersetzt in den Untertiteln, davon würde ich dir abraten, als wenn er irgendwie so einen Sparvertrag irgendwie abschließen will oder so. Das passt da irgendwie nicht so ganz zur Szene, aber ist hier die Logik auch so ein bisschen, dass Shinji denken könnte, wenn man keine Mama hat, ist es auch egal, was einem passiert. Aber wenn man eine Mama hat, dann soll man der keine Sorgen machen. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Dass er noch nicht ganz eine eigene Person ist, sondern sich immer noch über diese fehlende Mutter
Definiert so.
identifiziert. Ja.
Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend in seinen Augen eine Mutter sein muss, aber auf jeden Fall jemanden, der sich um einen kümmert, der sich Sorgen macht. Also er hat
Oh,
ja
das ist schon ein
aktuell,
schöner Bogen für später.
ja, er hat ja aktuell das Gefühl, dass sich niemand um ihn Sorgen macht. Aber noch mal ganz kurz. Kannst du dir wirklich Kensuke als Pilot vorstellen oder glaubst du, das ist nur Gerede und wenn er in der Situation wäre, würde er doch wieder den Schwanz einziehen?
Das ist jetzt so ein bisschen Plotting, ne? Und wir haben ja gesagt, dass wir Spoiler so ein bisschen vermeiden. Aber ich sag mal eine Sache. Sie bonden hier auch über die Tatsache, dass Kensuke auch keine Mutter hat.
Ja, klar.
Und ja, sagen wir mal so, er ist ein potenzieller Pilot.
Klar, ja, er wird ja auch so eingeführt, ne? Also da sagt Rizko in der letzten Szene davor ja noch, aber wir brauchen einen Ersatzpilot und dann wird Kensuke gezeigt. Und das Publikum soll sich natürlich denken, oh mein Gott, das ist doch der totale Prototyp von Pilot, der wäre doch perfekt dafür geeignet. Warum nehmen die nicht den?
genau.
Aber andererseits frage ich mich auch wieder, ob das wirklich so wäre oder ob in seinem Nerdtum und in seiner Militärleidenschaft nicht doch ganz, ganz viel Wunschdenken ist und Eskapismus, wie du das ja gerade auch schon gesagt hast, und die Realität eigentlich für ihn total anders aussehen würde.
Ja. Aber ich sag mal so, wenn das in 10 Folgen nochmal aufkommt, dieses Thema, wir packen hier mal eine kleine Nadel rein und wir kommen hier zu dem nochmal zurück. Aber es ist eine süße Szene, ich mag die total. Vor allen Dingen auch dieser Comedy-Moment, wo dann am nächsten Morgen in aller Früh der Sicherheitsdienst von Nerv dieses kleine Zelt umzingelt hat mit den 5 Men in Black, die hier dann auf einmal da stehen. Und am nächsten Tag muss sich Kensuke dann rechtfertigen vor Shinji, vor Toji, dass er die nicht eigenhändig fertig gemacht hat. Ja, das waren Profis. Dann sagt, das habe ich nie verstanden. Das habe ich jetzt auch gelesen, wie man das verstehen soll erst. Was Toji hier sagt. Er sagt nämlich, hier hast du keine Matanki. Ich konnte mir da nie einen Reim drauf machen. Und jetzt habe ich aber gelesen, er spricht hier quasi Code. Du sollst hier die Silben umdrehen und dann kommst du von Matanki auf Kintama. Und Kintama sind die goldenen Bälle und das sind natürlich deine Eier. Und deswegen sagen die Klassenkameradinnen dann im Hintergrund, ah, dieser Perversling, dieser Affe, was sagt er hier? Und ich glaube, das könnte man am ehesten so übersetzen. Auf Deutsch oder Englisch machen wir das doch so, dass wenn wir nicht mitbekommen wollen, dass wir das dann buchstabieren. Weißt du? Don't you have any BALLS oder sowas? Ich glaube, die haben sonst immer gesagt, hast du keine Eier oder.
Ja, genau. Also in der Übersetzung ist es ganz offen. Also da merkt
Ja.
man nicht, dass er da irgendwie diesen Code benutzt.
Ja, und dann kommt eine ganz schwierige Szene. Shinji sitzt in der Zelle. Ich meine, es ist auch so schön gemacht, ne? Shinji sitzt da in dieser Nervzelle mit diesem riesigen Nervlogo.
Dass wir noch häufiger in dieser Serie sehen
Das
werden.
wir noch häufiger sehen, da sagen wir auch noch mal was in einer Episode, wo es vielleicht nicht so viel zu reden gibt. Sitzt er in dieser Zelle ganz abgedunkelt und dann öffnet sich diese Zelle und das Bild teilt sich mit so einer Ecke Licht. Und dann kommt Misato rein und wir sehen sie von hinten beleuchtet und ihn total beleuchtet, wie bei so einer Verhör. Szene, so einer typischen. Und ja, wie so eine enttäuschte Mutter. Geht's ihr nach 2 Tagen rumtreiben besser? Nicht wirklich. Wär zu nie. Ja, und dann kommt ein ganz schwieriger Dialog, wo Shinji sich wieder runterputzt, aber trotzdem so mehr oder weniger, ja, ich mach's schon und Rei kann das ja nicht machen. Und das ist die Szene, wo ich beim letzten Mal meinte, dass Shinjis unaufrichtige Demut auch so zu Ärger in seinem Gesprächspartner führt, anstatt zu Mitleid.
Ja, es ist total passiv-aggressiv.
Ja, genau, weil wie beim letzten Mal, wo Toji ihn dann nochmal geschlagen hat,
Ja.
nachdem er meinte, ja, ich will ihn ja auch nicht steuern, dann hat Misato halt hier diesen Ausraster, was diese zweite super, super, super Szene ist von der Synchronsprecherin, weil während sie diese Sache sagt, so mit deiner Einstellung beschämst du uns nur oder machst du uns nur mehr Ärger. Da hat sie wirklich so ein Zittern vor Wut in der Stimme. Und mua, mua, mua. Das ist richtig gut.
Ja,
Wie siehst du
finde
die
ich auch.
Szene?
Sehe ich ganz genauso. Ich würde auch gerne mal ein bisschen auf den Inhalt dieses Gesprächs zu sprechen kommen. Ich finde
Gerne.
das ganz interessant, dass sie sich ja in dieser, ja, professionellen Situation befinden. Also sie kommt als Vorgesetzte zu ihm und versucht ihn da zu verhören. Und sie machen aber sofort eine sehr persönliche Ebene auf der Shinji auch erstmal verbleibt. Er sagt ja irgendwie so, ja, kriege ich jetzt Ärger? Naja, wohl eher nicht. Wir sind ja keine Familie oder so. Und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, der ist auch weggerannt, weil er wissen wollte, ob sich jemand um ihn kümmert und um ihn sorgt. Und das ist für ihn so, also das finde ich so passiv-aggressiv. Also da kriege ich auch richtig Wut auf Shinji, weil ich denke, sag doch einfach, dass du, was du möchtest. Und das können sie aber beide in der Situation nicht. Und als Misato dann die Hutschnur platzt, weil er sagt, naja, was die anderen, oder sie sagt, was die anderen sagen, ist doch völlig egal, weil er wieder versucht zu argumentieren, ja, ich mache das, weil du und Rizko und Rei und so, bla bla, ich mache das, damit ich Rei irgendwie schützen kann. Das regt sie ja dann auch völlig auf. Und Shinji ist davon total überrascht. Also der scheint diesen emotionalen Ausbruch gar nicht erwartet zu haben, obwohl das eigentlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, obwohl der genau das heraufbeschworen hat, weil er hat ja eigentlich vorher gesagt so, ja, du brauchst mich ja sowieso nicht, und daraufhin hat Misato übersetzt reagiert mit, ja, richtig, dann hau doch ab. Und ja, Misato reagiert halt so sauer, weil er nur aus dieser schwachen Verpflichtung heraus Pilot bleiben würde, aber nicht, weil ihm wirklich was an ihm selbst und auch nicht an Misato liegt. Also Misato bekommt durch ihn und wie er in diese Situation reagiert, auch das Gefühl, nicht von ihm gebraucht zu werden. Also tun sich quasi gegenseitig genau das Gleiche an und sind immer beide zu stolz, es zuzugeben und können über diese Kränkung beide nicht hinwegsehen. Beziehungsweise versteht sie in dieser Szene die Reaktion von Shinji noch nicht, was sie ja dann später tut.
Von der anderen Seite betrachtet kann man natürlich auch sagen, dass Misato auch ein bisschen zu verbissen ist, was ihre Mission angeht, was das Projekt angeht. Und sie von Shinji so will, dass er, dass es nicht nur macht, sondern dass das auch mit Herz macht. Und mit dem gleichen Elan wie sie. Und dass das natürlich auch irgendwie nicht ganz unproblematisch ist.
Klar, auf jeden Fall.
Aber hier kommen dann die Stachelschweine aus dem Episodentitel ins Spiel.
Genau. Wenn man sich vorstellt, wie eine sehr professionell agierende Person in dieser Situation reagieren würde, dann ist das halt total weit weg von Misatos Art. Also eine professionelle Person, die voll in ihrer Rolle aufgehen würde, die würde halt sagen, okay, gut, dann nimm bitte deine Sachen und das war's dann. Aber sie explodiert ja. Und daran wird halt so schön deutlich, dass ihr emotional auch total viel an dieser Sache liegt und vielleicht ein bisschen zu viel. Ja.
Im Japanischen gibt es auch noch den Begriff Giri. Also das heißt ja die Pflicht, das meint aber als so Bedeutungsspektrum auch die Pflicht, die man als ja ein bestimmtes Mitglied der Familie hat oder auch der Gesellschaft gegenüber vor allen Dingen. Das ist hier auch was Shinji hier vielleicht mit meint, also dass er aus diesem Pflichtbewusstsein heraus das auch nicht auf andere abwälzen kann, aber halt auch so einer, wie du meintest, passiv-aggressiven japanischen Art irgendwie von Shinji. Es gibt auch einen tollen Film, einer meiner Lieblingsfilme, Die Frau in den Dünen aus den 50ern oder 60ern, aus der japanischen New Wave. Geht es darum, wie ein Käfersammler in eine Grube fällt und in dieser Grube ist in der Mitte ein Haus und da wohnt eine Frau drin, die macht den ganzen Tag fast nichts anderes, als draußen Sand zu schippen, der in diese Grube fällt und der wird dann von anderen Leuten hochgeholt. Der Mann versucht dann zuerst zu entkommen und findet sich dann ab mit der Situation, dass er auch jeden Tag in dieser häuslichen Situation wohnt und die ganze Zeit am Sandschippen ist, weil das jetzt halt sein Los im Leben ist. Und dann geht es da halt auch um dieses Giri, um diese Pflicht und gegen persönliche Freiheit und dieses Spannungsfeld. Und da muss ich immer dran denken, wenn es um Shinji und seine Roboterpflichten hier geht.
Ja, das stimmt, das passt.
Gendo und Rizko unterhalten sich dann mit Rei im Rücken auf einem, nicht Fahrstuhl, wie heißt das? Auf einer der vielen Rolltreppen in der Geofront. Wie es aussieht mit anderen Piloten. Nee, gar nicht wahr. Sie unterhalten sich darüber, dass Rei jetzt den Platz von Shinji übernehmen wird. Und Rizko ist kein Fan davon. Wir denken in diesem Moment noch darüber, dass es rein daran liegt, dass Rizko sich vielleicht Sorgen um ein junges Mädchen wie Rei macht, aber in Betracht auf später wissen wir natürlich ein bisschen mehr schon, aber dass noch kein viertes Kind ausgewählt wurde, wird hier erwähnt.
Ja, und das Marduk-Institut wird zum ersten Mal erwähnt, wo ich mir denke, nee?
In der ersten Folge haben sie schon gesagt, dass Shinji vom Marduk-Institut ausgewählt wurde.
Ach stimmt, trotzdem ist es merkwürdig, dass es hier erwähnt wird, weil doch eigentlich Rizko eine Person ist, die weiß, dass es das gar nicht gibt.
Wahrscheinlich reden sie trotzdem in diesem Code darüber, weil sie ja wissen, egal wie Bullshit das ist, dass da wahrscheinlich trotzdem irgendwie über irgendwelche Kanäle, weißt du, eine offizielle Empfehlung ausgesprochen werden muss und all sowas.
Ja.
Ja, Misato kommt dann nicht mal zum Tschüss sagen, was Shinji ziemlich schockierend findet eigentlich, nach all dem, wie er Misato kennengelernt hat. Aber er genießt auch nach seinem Austritt, weil er sich jetzt entschieden hat, nicht mehr Evangelion-Pilot zu sein, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Und ich meine, wir können uns auch mal darüber unterhalten, inwiefern das nicht komplett eigentlich die richtige Entscheidung ist hier. Aber er genießt keine Nervprivilegien mehr als UN-Mitarbeiter, mehr oder weniger. Und wird dann vom Sicherheitsdienst zum Bahnhof gebracht, wo dann seine Klassenkameraden warten, weil sie schon ganz viele Schülerinnen und Mitschüler dort verabschiedet haben, die aus anderen Gründen Tokio 3 verlassen haben. Kensuke muss dann mal wieder emotionalen Vermittler spielen nochmal. Ich liebe die beiden als altes Ehepaar hier so sehr in dieser Folge. Und Toji möchte einmal von Shinji geschlagen werden, damit sie quitt sind, weil sie können sich halt nur, selbst wenn es lieb gemeint ist, nur über ihre komischen Jungs-Gewaltcodes emotional ausdrücken. Und irgendwie müssen die Gefühle ja raus.
Ja, eben genau. Also die Gefühle müssen irgendwie raus. Ne? Das ist irgendwie eine ziemlich für unsere Augen vielleicht unkonventionelle und sehr maskuline Art der Emotionsregulation. Aber man muss ja sagen, die funktioniert für ihn, ne? Und soweit ist Shinji nicht, dass der irgendwie einen Weg für sich gefunden hat, mit seinen Emotionen umzugehen. Und da ist Toji schon weitaus weiter.
Ja, und ich meine, es innerhalb des Kontexts dieser Szene ist dieser Moment auch mal so süß,
Ja.
wenn Toji dann noch mal so sagt in seinem Befehlston, er ist halt und dann so ganz zerbrechlich, halt dich bitte nicht zurück, übersetzt, weil es tut mir wirklich verdammt leid. Dann droppen sie hier auch noch die Information, dass sie, wenn Shinji geht, wahrscheinlich auch bald gehen müssen, weil wenn die Engel wiederkommen und keiner ist da, der Eva steuern kann, ist hier wahrscheinlich nicht mehr lange gut Kirschen essen. Und wenn jemand Scheiße über dich redet, kriegt er von Toji einen drauf, weil so drückt Toji sich nun mal aus.
Was halt irgendwie total schön ist, ne? Und Shinji hat ja auch diese Solidarität überhaupt nicht erwartet. Er ist ja total gerührt und überrascht an der Stelle. Toji ist halt an der Stelle total einfühlsam, was ich auch nicht so richtig hab kommen sehen.
Ja, ich finde, das scheint auch schon in der dritten Folge ziemlich durch, aber hier ist es natürlich jetzt. Er ist so emotional verstört und es tut ihm so leid, dass Kensuke die ganze Zeit für ihn übersetzen und reden muss. Und der weiß auch genau, was abgeht mit Toji. Ja, und dann kommt hier eine noch viel unangenehmere Szene, weil ja, Shinji, während er dann weggebracht wird, noch einmal zurückkommt und schreit, dass er Schläge verdiene, weil er ein Feigling und ein Lügner und ein Schwindler und ein Schwächling sei. Die ist so unangenehm, weil es so erstens so roh ist und dann zweitens noch, weil es so ein Oversharing auch ist und auch wieder dieses sich selbst runterputzen von Shinji.
Ich finde, so auf das Publikum, auf mich, wirkt das alles immer total übertrieben, weil ich denke mir so, ja, du bist vielleicht ein Lügner, aber da, wo wir es mitbekommen haben, wo du gelogen hast, das war jetzt auch nicht so schlimm und das können wir eigentlich auch nur vermuten. Und das ist einfach ein total roher emotionaler Ausbruch, wie du das auch schon gesagt hast. Also wo man merkt, dass er, wie soll ich das sagen, dass da mehr dahinter steckt, dass er noch tief sitzendere emotionale Probleme hat, als wir das vielleicht bisher nur erahnt haben. Könnte man das so sagen? Weil ich finde es halt, es ist im Grunde eine total übertriebene Reaktion.
Lügner ist auch, ich glaube, unehrlich ist auch, könnte man auch eigentlich eher sagen.
Ja, das passt vielleicht schon eher, weil er vielleicht sagen will, ich bin mit meinen Gefühlen nicht ehrlich. Ich zeige euch nicht, wer ich wirklich bin.
Ja, weil er natürlich auch als jemand, der viel Trauma erfahren hat und viel, ja, ein schwieriges Leben hat, auch sehr finstere Gedanken wahrscheinlich hat und sehr, sehr komplizierte Teenagergefühle auch hat und sich deshalb, weil ihm das niemand je erklärt hat, auch natürlich wie ein Monster vorkommt, wie schon oft hier impliziert wurde. Und dazu kommt halt noch, dass Shinji Shinji ist. Also es wundert mich nicht, es wundert mich, dass diese Serie halt so populär ist, wie sie ist, trotz Shinji, aber es wundert mich überhaupt nicht, dass die Hälfte der Leute, die die Serie gesehen haben, Shinji überhaupt nicht abkönnen, weil Shinji nicht nur bei Misato und Toji solche Agro-Gefühle auslöst, sondern durch Szenen wie diese halt auch bei vielen Leuten im Publikum so auf Ablehnung stößt.
Okay, weil ich dachte, dass diese Szene eher Empathie hervorruft, weil er auch anfängt zu weinen, also zumindest Tränen in den Augen hat.
Ja, aber dann fragst du dich natürlich, willst du das in deiner Riesenroboter-Show, von der du noch glaubst, dass sie Eskapismus ist?
Nee, das sicherlich nicht. Aber ich will ja sowieso nicht die Riesenroboter-Show.
Für mich war diese Szene auch immer sehr unangenehm, weil ich mich finster erinnere, dass ich als junger Teenager oder spätes Kind im Zeltlager mal so eine ähnliche Situation hatte, wo ich auch irgendwie so einen mich selbst runterputzenden Ausraster hatte, der auch so ein Oversharing war. Deswegen finde ich die Szene immer ganz besonders schwierig anzusehen. Um eine witzige Sache aber mal zu erwähnen, in der Szene immer witzig, dass der eine Sicherheitsdude von den Men in Black aussieht wie ein erwachsener Shinji.
Ja, das stimmt.
Die sind dann aber auch alle peinlich berührt, nachdem Shinji hier seine Episode hat und tragen ihn dann weg und meinen noch sowas wie, jetzt machen sie nicht noch Ärger auf den letzten paar Metern. Und Misato hat dann, wie ist hier die Abfolge? Was ist hier als nächstes? Misato hat hier so einen Moment, wo ihr klar wird, ich glaube, da sind sie gerade, stehen sie
Genau,
vor Eva 1.
ja, Rizko und Misato stehen da vor Eva 1 und Misato scheint sehr, sehr niedergeschlagen zu sein und sie erinnert sich dann an das Stachelschwein-Dilemma, was ja Rizko in der Folge zuvor ihr erklärt hat. Und es kommt zu einem Zu einer Epiphanie, wie sagt man, zu einer Erleuchtung.
Epiphanie, ja, das kann man sagen, glaube ich.
Sie versteht Shinji endlich. Also das ist auch ganz schön optisch gemacht, weil ja Shinjis Gesicht dann sozusagen direkt auf Misatos draufgelegt wird und die sehen im Grunde genau gleich aus, nur dass Shinjis halt so grau beleuchtet ist. Und es ist die gleiche Position, der gleiche Gesichtsausdruck, was eben ganz schön spiegelt, so dass sie sich in seine Position endlich hineinversetzen kann. Und versteht, dass er nicht in der Lage ist, seine Gefühle auszudrücken und dass das, wie er vorher agiert hat in der Verhörszene, dass das eigentlich nur genau das ist, was wir gerade besprochen haben, dass er testen wollte, ob sich jemand um ihn Sorgen macht, wo eigentlich nur drin steckt, bitte hab mich lieb. So, und das
Ja,
versteht sie endlich.
der Dialog in der Übersetzung scheint es auch ein bisschen allgemeiner auszudrücken. Ich glaube, was das Japanische eigentlich sagt, ist auch ein bisschen mehr auf diese Szene bezogen, wie du das meintest, auf die Zellenszene. Diese Szene in der Zelle ist ja auch deshalb so schlimm, weil du hast ja normalerweise diesen Zweierschritt bei solcher Art von Szenen. Du hast zuerst den Streit und dann hast du einen ähnlichen Streit, der ja auch von der Location her nochmal sehr parallel ist. Und der löst dann irgendwas auf. Aber stattdessen eskaliert dieser zweite Streit das noch viel mehr. Und der erste war ja schon der Flashback zu der schlimmen Sache, die passiert ist. Aber die zweite schlimme Sache ist dann viel schlimmer noch als die erste schlimme Sache. Shinji steht dann wieder mit gesenktem Kopf am Bahnhof. Eigentlich hat er die ganze Folge lang fast einen gesenkten Kopf. Und er erinnert sich dann an das, was Misato zu ihm gesagt hat, als sie sich um ihn sorgend in Folge 2 in sein Zimmer kam. Und meinte, Gambatte ne, also gib dir Mühe, gib nicht auf, sei stark, übersetzen wir es, glaube ich, hier. Das ist so, im Englischen passt immer ganz gut, hang in there, gib dein Bestes, irgendwie sowas. Und da geht ihm dann auf, dass sich doch jemand um ihn gesorgt hat.
Genau.
Vielleicht sogar eine Art Ersatzmama.
Ja, dann entscheidet er sich dann doch zu bleiben. Und wir sehen 48 Sekunden lang dieses schöne Standbild.
Das ist genau unser erster Anno Long Take, eine Spezialität von dem Herrn. Wie gesagt, Episodenregisseur und Autor war jemand anderes, aber das ist so ein Anno-Ding hier. Für die ist Evangelion ja auch bekannt. Wir haben mindestens drei bekannte Szenen, die so lange Takes sind, in denen nicht viel passiert und in denen wir die Chance haben, die Spannung mitzuerleben und uns Gedanken zu machen und all sowas. Ich gehe jetzt gar nicht mal darauf ein, dass das irgendwie ist, um die Folge irgendwie künstlich aufzublasen, weil sie nicht lang genug war. Das ist totaler Quatsch, würde ich behaupten. Sondern es ist sehr effektiv. Misato denkt zuerst, Shinji ist abgefahren, sie ist zu spät. Kommt dann aber mit ihrem Renault noch angerast. Wir sehen Shinji schon, dass er im Hintergrund auf dem Bahnhof stehen geblieben ist. Und als sie ihn dann bemerkt, gucken sie sich 50 Sekunden lang an, während aus den Bahnhofslautsprechern ein Schnulzenlied geträllert kommt. Und nach 50 Sekunden, in denen wir nicht wissen, wie die Charaktere als nächstes sich verhalten werden, ob das auch wieder eine dritte angespannte Szene wird oder wie auch immer, bekommen wir die Erlösung, indem wir genau wieder die ritualisierte Abfolge, diese Phrasen vom Nachhausekommen aufgetischt bekommen. Nämlich Shinji sagt Tadaima, ich bin zu Hause, und sie sagt als zu Hause wartende oder ihn empfangende, Okayeri nasai.
Das ist so schön. Da geht mein Herz auf. Also, ich finde das so schön, dass sie genau das benutzen, weil diese Ebene der Kommunikation, also dieses Floskelhafte, das haben die ja zwischen sich schon etabliert. Aber diesmal schwingt halt so viel mehr mit. Und diesmal meint er das halt auch wirklich, wirklich, dass er bei Misato zu Hause ist.
Ja, wir haben vor 2 Folgen das gehabt, dass Misato ihm das beibringen musste, dass er ein Zuhause hat. Und hier setzt er das von alleine sozusagen um und geht von alleine in diese häusliche Phrase rein, ja. Und das ist ein extrem gutes Bookend für diese Folge und das Problem, was wir hier postuliert bekommen und allem. Ja, hast du abschließende Gedanken zu dieser Folge?
Ich habe mir noch gedacht, was wäre eigentlich passiert, wenn Toji in der Folge zuvor Shinji wirklich angerufen hätte? Dann hätten wir wahrscheinlich all das niemals gesehen, weil er wahrscheinlich schneller zur Schule wieder gegangen wäre, weil er gemerkt hat, okay, Toji kümmert sich ein bisschen um mich oder macht sich zumindest Sorgen. Und dann hätten wir viel von Shinjis Charakterentwicklung nicht gesehen.
Ja, aber kannst du dir wirklich vorstellen, dass Toji irgendwie sowas das gut kommuniziert hätte, was er sagen will durchs Telefon.
Wahrscheinlich nicht, aber ich meine, Shinji ist ja auch durch das Erinnern an Misatos Satz darauf gekommen, dass sich jemand um ihn sorgt und vielleicht ist er doch gar nicht so schlecht darin, Emotionen zu lesen in total verschachtelten und durchformalisierten Sätzen, als wir das denken von ihm. Ich weiß es nicht.
Interessant ist auch, dass wir nicht eine Szene bekommen, in der Kommandant Ikari irgendwie drauf reagiert, dass sein Sohn wieder geht. Der ist nur in ein Gespräch verwickelt, wo es dann um die Folgen davon geht, aber wo das schon längst beschlossene Sache ist.
Ja. Und das finde ich auch noch ganz charmant, dieses Detail, dass Rizko an der Stelle vermeidet, von Shinji zu reden, sondern sie sagt das Third Child.
Genau.
Ja.
Ja, ich freue mich, dass dir die Folge dieses Mal auch nochmal, dass du die auch nochmal anders gesehen hast und dir besser gefallen hat als bei den letzten Malen. Wir werden ja sehr dazu eingeladen, die 26-teilige Serie in 2x13 aufzuteilen, durch so einen erzählerischen Kniff am Anfang der 14. Folge. Da gibt es ja so eine Art Recap und danach fühlt sich die Serie ja auch ein bisschen anders an. Aber von der ersten Hälfte ist das hier meine Lieblingsfolge. Und ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube, das war in diesem Batzen von Evangelion Papers und Wissenschaftsreviews und die ich dir mal geschickt habe, wo wir auch schon mal draus zitiert haben. Und ich weiß nicht, ob es daraus war, aber irgendjemand hatte mal geschrieben über diese Folge sowas wie, dass es sich überhaupt nicht wie eine Mecha-Anime-Episode anfühlt, sondern fast wie ein europäischer Kunstfilm. Also wie Shinji da die ganze Zeit in der Stadt rumläuft und all sowas.
Und auch diese surreale Morgenszene.
Ja, vor allem das, genau. Ja, dass die Zikaden so was Unheilsames sind, weil es so viele davon gibt durch diesen unnatürlichen Sommer, wird ja auch nochmal dadurch unterstrichen, dass Ken's gemeint, so ja, ich komme hier gerne raus, weil nachts hören die endlich mal ein bisschen auf zu schreien.
Ja.
Und die machen dann ja auch einen Großteil von diesem Monstergeräusch aus, den das Shinji dann da hört.
Ach, was mir auch noch aufgefallen ist, ich meine, das war mir vorher schon klar, dass in Evangelion alles irgendwie miteinander verwoben ist und alles irgendwie nochmal auftaucht, was man sieht. Aber wo mir das hier besonders aufgefallen ist, ist auch der rote Himmel, den wir ja auch als Bestandteil in Reis Monolog in Folge 14 nochmal hören.
Ja, aus dieser Folge sind im Monolog ganz viele Sachen. Auch die Sonnenblumen, wo der Shinji durch das Feld geht und der Berg. Also ihr ganzer Monolog ist eigentlich aus Bildern aus dieser Folge gemacht, ja. Es wurde auch viel recycelt, also nicht nur aus künstlerischem Kniff, sondern auch weil die Schedules so tight sind und man da auch sehr wirtschaftlich teilweise mit den Animationssequenzen umgehen musste. Aber da wurde ja oft das Beste draus gemacht.
Das stimmt.
Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Dir danke fürs Gespräch, Christiane. Und wo findet man dich auf Twitter?
Bei Twitter findet man mich unter @christianeattig in einem Wort geschrieben.
Und mich unter @firewalkwithme mit zwei E am Ende. Oder ihr schreibt eine E-Mail an track26podcast@gmail.com. Wir hören uns in einer Woche. Und bis dahin, gambatte, ne?
Ja.